Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für den heutigen Sonntag haben wir noch 2. Mose 20, die Verse 15 und 17. Du sollst nicht stehlen und du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch seinen Esel noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mit der heutigen Predigt kommen wir zum Abschluss der in die Reihe über die Heilsgeschichte eingeschobenen Reihe über die 10 Gebote. Es mag manchem aufgefallen sein, dass ich zuletzt ein Gebot ausgelassen habe, nämlich das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das fasse ich heute zusammen mit dem letzten Gebot, dem Doppelgebot, du sollst nicht begehren. In der kirchlichen Zählung ist dieses letzte Gebot ja in 2 Gebote aufgeteilt als 9. Gebot, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Haus. Und als 10, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weib, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsens, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat. Wir halten als erstes fest, die Bibel kennt Privateigentum. Und wie wir es auch in der Lesung gehört haben, die Bibel verpflichtet auch ausdrücklich zum Schutz des Privateigentums des Nächsten. Also die Bibel unterscheidet sehr klar zwischen dem, was dem Nächsten gehört und dem, was mir gehört. Und was dem Nächsten gehört, auch das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, auch besonders in der heutigen Zeit, das gehört tatsächlich auch dem Nächsten und nicht etwa dem Staat. Da kommen wir gleich noch drauf. Gott kennt also Privateigentum und Gottes Gebot schützt Privateigentum. So wie wir es eben in der Lesung 5. Mose 22, 1 bis 4 ausführlich und sehr eindringlich gehört haben. Eine Politik, die Privateigentum nicht schützt, sondern antastet, ist keine christliche Politik, müssen wir auch mal in aller Deutlichkeit festhalten. Wie sehr Gott Privateigentum schützt, sehen wir beispielsweise am Landbesitz. Da Gott der dauerhaften Verarmung vorbeugen will, kann Landbesitz normalerweise nicht dauerhaft den Besitzer wechseln. Spätestens im Erlass oder Jubeljahr genannt, soll alle 50 Jahre ein vollständiger Schuldenerlass gewährt werden. In diesem Zusammenhang ist Erbland an den ursprünglichen Besitzer zurückzugeben und jede Schuldsklaverei aufzuheben. Einerseits geht es Gott natürlich vorrangig auch darum, bei diesem Gebot der dauerhaften Verarmung und dem dauerhaften Abstürzen in Hartz IV entgegenzutreten. Andererseits sehen wir darin aber auch den besonderen Schutz, den Privateigentum und Landbesitz bei Gott genießt. Man mag einwenden, ja, hier geht es ja aber ums heilige Land und um die Parzellen, die Gottes Volk am heiligen Land besitzt. Es stimmt, aber dennoch zeigen sich auch daran göttliche Prinzipien. Wie Gott an seinem Volk Israel handelt, das soll ja ein Vorbild für alle Völker der Erde sein. Und der freie Mensch, zu dem Gott einen jeden von uns berufen hat, braucht sein eigenes Land als Lebensgrundlage. Es war übrigens interessanterweise ein Grundsatz, den auch schon Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer von Bethel, betont hat. Wer kein eigenes Land hat, ist nicht wirklich frei, zumindest nicht im äußeren Sinne. Und weil man in Zukunft unfreie, geknechtete und abhängige Menschen will, wird man so viele Menschen wie möglich in Zukunft um ihr privates Wohneigentum und so gut wie möglich um Privateigentum überhaupt bringen. Erste Ansätze dazu sind längst verankert und wachsen aus. Inflation, insbesondere in Verbindung mit der derzeitigen Niedrigzinspolitik, sowie die immensen Steuern und Sozialabgaben, die wir zu tragen haben, sind ja nichts anderes als Wege, Menschen langsam aber sicher um ihr Erspartes zu bringen. Auch das gehört zu unserem Gebot, du sollst nicht stehlen. Oder denken wir ganz aktuell in diesen Tagen an den Dieselskandal. Auch hier muss sich die Regierung sagen lassen, du sollst nicht stehlen deines Bürgers Auto. Denn beim Dieselskandal geht es nicht nur um Umweltschutz. Es geht vielmehr um eine Teilenteignung von Autobesitzern. Und wohl auch um die weitgehende Abschaffung von Individualverkehr. Werden wir die nächsten Jahre vermutlich zunehmend auf sehr dramatische Weise erleben. Dieser Skandal fängt damit an, dass man den Grenzwert im Straßenverkehr für Stickstoffoxid absurderweise auf 40 Milligramm reduziert hat. Dagegen darf die Konzentration am Arbeitsplatz 950 Milligramm betragen und damit 24 Mal so hoch wie in der Straße. Das müssen wir uns eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Ich dachte heute Morgen nochmal beim Durchgehen, wir müssten jetzt eigentlich eine Gedenkminute für diesen Wahnsinn einlegen. Am Straßenrand darf der Stickoxidwert nur ein 24stel dessen betragen wie am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz, an dem der Mensch 7, 8, 9 Stunden oder vielleicht noch mehr am Tag verbringt. Wenige Menschen werden 7, 8, 9 Stunden am Tag auf der Straße nahe der Kreuzung stehen, zum Beispiel in der Nähe des berüchtigten Stuttgarter Neckartors. Das dürfte so, wie es dort stationiert ist, übrigens überhaupt keine Messstation stehen. Das ist der zweite Skandal. Deutschland hat die EU-Richtlinie zur Stationierung von Messstationen massiv verändert. Die EU-Richtlinie sieht vor, dass eine Messstation mindestens 270 Grad um sich herum frei sein muss, damit eine ausreichende Zirkulation der Luft gewährleistet ist und keine unüblich hohen Konzentrationen an diesen Messstationen gemessen werden. Ich habe mal so einen wilden, damit wir das uns ungefähr vorstellen können. Also das Blaue ganz rechts, das müsste eigentlich um eine Messstation frei sein nach EU-Recht, damit genügend Luft vorbeistreicht und die Abgase auch wieder wegtransportieren kann. Deutschland hat bei der Umsetzung dieser Richtlinie diesen Wert auf 180 Grad reduziert, aber Realität ist häufig links 90, wie am Stuttgarter Neckartor. Ihr seht es dort, in diesen Winkel hinein, hier, da wo der rote Kreis ist, in diesen Winkel hinein hat man direkt an die Straße die Messstation platziert. Gerade mal 90 Grad frei. Ein Drittel dessen, was die EU-Richtlinie vorsieht. Laut Internetmeldung hat das Fraunhofer-Institut wenige Meter weiter nur 20 Mikrogramm gemessen, statt der erlaubten 40. Also gerade mal die Hälfte. Die Schadstoffmessstelle am Münchner Stachus, also hier nochmal das Bild, außerdem noch Mülltonnen drumherum, weiß nicht, was die alles noch ausstinken und ausgasen. Münchner Stachus, auch so eine berühmte Stelle, ist nur durch den Gehsteig die Messstation vom Rand der Kreuzung getrennt. Die Vorschriften laut Mitteilung des Münchner Merkurs vom 5.9.2018 schreiben einen Mindestabstand von 25 Meter vom Kreuzungsrand vor. Erst setzt man also die Grenzwerte absurd niedrig an, 24stel dessen auf der Straße wie am Arbeitsplatz, dann verschärft man das EU-Recht zusätzlich, dann hält man sich nicht mal an sein eigenes verschärftes Recht, sondern platziert Messstationen rechtswidrig so, dass man die gewünschten schlechten Messwerte erhält und Fahrverbote verhängen kann. Aber auch damit, liebe Geschwister, noch lange nicht genug. Die ganze Sache dürfte von langer Hand zwischen Regierung und Autokonzernen geplant und ausgehandelt sein. So hat man der Autoindustrie zwar die einzuhaltenden Abgaswerte genannt, aber bisher diese nicht am Auspuff gemessen. Und so konnte die Automobilindustrie den Menschen jahrelang Autos verkaufen, die geforderten Abgaswerte lediglich auf dem Papier bzw. unter Laborbedingungen erbringen. hat alles mit dem Gebot, du sollst nicht stehlen, zu tun. In das auch die Automobilindustrie natürlich intensiv verwickelt wird, ist. Und unsere Politik. Dann hat man zum 01.01.2019 von vielen unbemerkt kurz mal die Spielregeln geändert, was in unserer modernen Politik üblich geworden ist, und gesagt, ab sofort messen wir am Auspuff. Und schwupps, schon bekommen massenhaft Dieselautos keine TÜV-Plakette mehr wegen Überschreitung der Abgaswerte. Und laut einer Meldung von T-Online-Nachrichten vom 10. Oktober 2018 liegen die Werte im Realbetrieb selbst bei Autos mit E6-Norm, Euro 6, bis zum Sechsfachen über dem Grenzwert. Wer meint, das wäre nun genug des Skandals, liebe Geschwister, der irrt meilenweit. Ihr kennt die Diskussion um die Hardware-Nachrüstung. Die Autobauer haben sich geziert, BMW hat gesagt, geht gar nicht. Bräuchte 3 Jahre Entwicklung und so weiter und so fort. Am 11. Dezember 2018 aber zeigte ZDF in Frontal 21, dass das offenbar eine ganz dreiste Lüge ist. Zumindest für die X-Reihe hat BMW im Unterboden längst passgenaue Aussparungen für Katalysatoren und andere Bauteile zur Abgasreinigung. Und es kommt noch besser. Solche Bauteile werden in den USA von BMW seit 2008 serienmäßig verbaut. Seit nunmehr gut rund 11 Jahren. Serienmäßig. Nur eben nicht in Deutschland. Aber vorhanden sind die längst. Und der Test, den Frontal 21 dann gemacht hat, der zeigt, dass mit diesen Bauteilen der Wert von 840 auf 219 verringert werden kann, immer noch knapp über dem derzeit geltenden Wert von 180, was am Auspuff gemessen werden muss. Der soll aber demnächst auf 270 angehoben werden und dann würden diese Bauteile ganz hervorragend funktionieren, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Aber all das will unsere Regierung offensichtlich gar nicht, denn es geht ihr nicht um den Umweltschutz. Wenn es um den Umweltschutz ginge, liebe Geschwister, dann hätte die Regierung längst die Daumenschrauben angezogen, und zwar nicht dem Autofahrer, der gar nichts dafür kann. Denn der Autofahrer sucht ein Auto, das seinen Bedürfnissen entspricht, das er sich leisten kann, und dann guckt er auf den Markt, was es gibt. Aber der Autofahrer kann kein Auto kaufen, das der Markt nicht anbietet. Würde die Regierung den Autokonzernen die Daumenschrauben anziehen, hätten wir längst sicher 3-4 Liter Autos, wie es die EU ab 2020 im Prinzip dann auch fordert. Aber nein, die Daumenschrauben werden dem Autofahrer angezogen und nicht der Autoindustrie, weil es nicht um Umweltschutz, sondern um Enteignung geht, um Fahrverbote. Die Regierung will den Bürgern die Autos wegnehmen. Und wer meint, das würde nur den Diesel betreffen, der dürfte irren. Denn irrsinnigerweise hat die Politik beim besseren Verbrennungsmotor das Exempel statuiert. Man macht ja ein Riesentheater um CO2. Der Diesel verbraucht fast kein CO2, gibt fast keins ab im Gegensatz zum Benziner. Aber weil man jetzt erstmal irgendwo anfangen will und hinterher macht man den Benziner auch platt, wurde von der deutschen Umwelthilfe auch schon angekündigt. Und diese wiederum, die deutsche Umwelthilfe, dürfte im Grunde nichts anderes sein als der Knüppel aus dem Sack der Bundesregierung. Und mit diesem Knüppel treibt die Regierung Autofahrer und Kommunen vor sich her und wäscht gleichzeitig ihre Hände in Unschuld. Ein ganz linkes und niederträchtiges Spiel. Einerseits bestätigt man ja die deutsche Umwelthilfe, das ist ein zwielichtiger Abmahnverein. Mit diesem Schmuddelkind will die Politik angeblich wenig zu tun haben. Dabei ist sie die Otter, die sie selbst an ihrer Brust nährt mit millionenschweren Aufträgen von allen möglichen deutschen Ämtern und Behörden. Deutsche Umwelthilfe lebt neben Abmahnungen, die sehr zwielichtig sind, vor allem von Aufträgen deutscher Behörden, millionenschwer. Die Vorgänge, liebe Geschwister, sind so dreist und unverschämt, dass Otto Normalverbraucher, soweit er nur noch Reste von Anstand besitzt, nur ungläubig mit den Ohren schlackern kann. Wer sieht, wie unsere Regierung seit Jahren immer dreisterten Menschen in die Tasche greift, der kann ziemlich sicher sein, dass keine Form des künftigen Raubrittertums unserer Regierungen zu dreist, zu brutal, zu absurd, zu unvorstellbar sein dürfte, um nicht doch Wirklichkeit zu werden. Wie wahr ist doch das Wort des großen Kirchenvaters Augustin, der sagte, nimm das Recht weg, was ist dann der Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Nimm das Recht weg, was ist der Staat dann noch anderes als eine große Räuberbande? Ja, liebe Geschwister, das Gebot, du sollst nicht stehlen, gilt auch und ganz besonders dem Staat. Denn wenn der Staat das Recht und das Eigentum nicht mehr schützt, wer soll es dann tun? Wenn wir nun das Doppelgebot, du sollst nicht begehren, betrachten, dann fällt auf, als erstes in einem eigenständigen Gebotswort ist das Haus genannt. Und ganz egal, ob wir dieses Doppelgebot in einem zusammenfassen oder, wie es die kirchliche Tradition tut, in ein neuntes und zehntes aufteilen, Fakt bleibt in beiden Fällen, es sind zwei ganz explizite Gebotsworte, zwei eigenständige, zumindest von der Grammatik. Beides Mal fängt es an mit du sollst nicht begehren oder wie Luther gesagt hat, du sollst dich nicht lassen gelüsten. Ich habe mich viele Jahre gefragt, warum wird hier eigentlich das Haus als erstes und etwas Besonderes genannt? Ist das Haus etwa mehr wert als die Frau? Die wird ja im ersten Satz, erst im nächsten Satz dann mit dem Gesinde und dem Vieh genannt. Für Schwaben natürlich schon. Schaffe, schaffe Häusle bauen und et nach dem Mädle schaue. Da kommt das Haus natürlich ganz vorn und die Frau erst weit hinterher. Bei Gott ist das nicht ganz so. Mit Haus ist in diesem Falle nicht das Gebäude gemeint. Das Haus ist hier im übertragenen Sinn zu verstehen, zum Beispiel wie Josua 24, 15, ich aber und mein Haus sollen dem Herrn dienen. In beiden Fällen steht das gleiche hebräische Wort Bet. Das kennen wir von Bet-El oder Bethlehem und so weiter. Bet kann natürlich einerseits das Haus als Gebäude meinen, Bet kann eben auch die Familie bezeichnen, den ganzen Hausstand, einschließlich Vermögen, Besitz, alles, was zum Haushalt im weitesten Sinne mit dazugehört. Das erste Gebotswort, das die kirchliche Zählung als neuntes selbstständig hervorgehoben hat, ist gewissermaßen die Überschrift, oder wir könnten auch sagen die Zusammenfassung, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Haus. Und im nächsten Gebotswort wird dann ausgeführt, was zu diesem Haus alles konkret dazugehört, nämlich das Weib, der Knecht, die Magd, der Ochse, der Esel und überhaupt alles, was dein Nächster hat. Ich bin ja mit vielen Konfirmandenjahrgängen die 10 Gebote durchgegangen und habe mich dabei immer wieder gefragt, warum gibt's überhaupt dieses Schlussgebot, du sollst nicht begehren? Ist das nicht schon voll inhaltlich in früheren Geboten enthalten, etwa du sollst nicht begehren deines nächsten Weib im Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Oder das Übrige, du sollst nicht begehren Hausknecht und so weiter im Gebot, du sollst nicht stehlen, mit dem ich es heute auch zusammenfasse. Aber eines Tages ging mir auf, das stimmt, aber nicht in der Tiefe, in der wir sehen müssen. Dieses letzte Gebot ist viel grundsätzlicher und tiefgreifender zu verstehen. Dieses Doppelgebot, du sollst nicht begehren, steht nicht von ungefähr am Ende der 10 Gebote und vermutlich auch nicht von ungefähr als ausdrückliches Doppelgebot. Hier wird der Sack gewissermaßen zugemacht. Der Sack, der mit dem ersten Gebot aufgemacht ist, ich bin der Herr, dein Gott. Der wird mit diesem Doppelgebot, du sollst nicht begehren, wieder zusammengebunden. Im ersten Gebot steckt die Zusage Gottes, ich bin dein Gott. Ich bin der Gott, der für dich da ist, der dich mit allem Nötigen versorgt, der als Vater für sein Kind in vollkommener Liebe sorgt. Ich bin dein guter Hirte, der es dir an nichts mangeln lässt. Und weil der Allmächtige dein Gott und Helfer ist, sollst du nicht begehren, denn du hast überhaupt keinen Grund dazu. Der Herr, dein Gott, wird dir alles Gute zukommen lassen, was du brauchst. Und das Begehren gegen oder über das hinaus, was Gott uns in seiner väterlichen Güte ohnehin gibt und gegeben hat, dieses Begehren ist die Ursünde schlechthin. Nämlich das mangelnde Vertrauen in die väterliche Güte und Fürsorge Gottes. Denn warum begehren wir? Und wann begehren wir? Eigentlich logischerweise nur, wenn wir meinen, nicht genug zu haben. Wenn wir meinen, dass uns noch etwas Wichtiges fehlt. Wer satt ist, der begehrt nicht zu essen. Wer im Bewusstsein lebt, alles Wesentliche zu besitzen, der begehrt nicht. Das Begehren kommt also aus dem Gefühl des Mangels. Das Begehren kommt aus dem Gefühl, dass Gott uns nicht mit allem Nötigen versorgt hat und versorgen wird. Dass wir diesen Mangel an Gottes Fürsorge durch eigenes Begehren und Haben wollen ausgleichen müssen. Wir sehen das ganz deutlich am ersten Fall von Begehren, den die Bibel uns berichtet. Weiß jemand, wer das ist? Ganz wörtlich der erste Fall, nämlich der Sündenfall, ja, beginnt mit dem Begehren. Eigentlich ist es eine völlig perverse Situation. Eva lebt im Garten Eden, im sprichwörtlichen Paradies. Es fehlt ihr an nichts, an absolut rein gar nichts. Von allem hat sie die Fülle. Es wachsen Früchte, Beeren, Obst in überwältigender Zahl. Sie braucht nur die Hand auszustrecken und zu nehmen oder sich unter den Baum zu legen und zu warten, bis er das Essen, die reife Frucht, in den offenen Mund fällt. Der Garten Eden ist der Zustand vollkommenen Versorgtseins von Gott. Und dann ist da dieser eine einzige Baum. Von dem allein soll sie nicht essen. Im riesigen Garten Eden, wahrscheinlich hunderte, tausende Quadratkilometer groß, steht eine einzige Pflanze, von der sie nicht essen soll. Eine einzige. Und genau da setzt der Teufel an. Er richtet das Begehren der Eva auf genau diesen einen Baum und im Blick auf diesen Baum sät er das Misstrauen gegen Gott ins Herz der Eva. Eva sieht den Baum an. Und jetzt, liebe Geschwister, lohnt es sich ganz genau auf jedes einzelne Wort zu hören, gerade im Zusammenhang mit unserem Gebot. Sie sieht, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Jedes Wort ist da total interessant, dass der Baum gut zur Speise sei, sieht Eva. Aber das sehen ja nicht ihre Augen. In diesem Sehen ist bereits das Urteil ihres Herzens enthalten und mit diesem Urteil widerspricht sie Gott. Denn Gott hat gesagt, dieser Baum ist nicht gut zur Speise, dieser Baum ist pfui bä, Finger weg, tödliches Gift. Aber Eva sieht, dass er gut sei. An dieser Stelle, in diesem Urteil gegen Gottes Urteil, ist der Sündenfall im Grunde schon geschehen. Das gilt natürlich auch in vielen anderen Fällen. Etwa wenn Gott sagt, gelebte Homosexualität ist nicht gut. Und Menschen sagen, gelebte Homosexualität ist sehr wohl gut, segnen wir auch in Kirchen. Oder wenn Gott sagt, die Frau soll das öffentliche Lehr- und Leitungsamt nicht haben. Und Menschen sagen, doch, Frauen im öffentlichen Lehr- und Leitungsamt sind gut. Menschliches Urteil, das Gottesurteil widerspricht. Der Rest ist dann nur noch die äußere Umsetzung dessen, was Menschen, in unserem Falle Eva, in ihrem Herzen längst beschlossen haben. Auf Misstrauen gegen Gottes Wort, aus dem Widerspruch gegen Gottes Urteil über eine Sache, folgt der Ungehorsam und damit die äußere Tat des Sündenfalls. Weiter sieht Eva, dass er eine Lust für die Augen und begehrenswert war. Wir sehen, wie dieser Sündenfall bis in die Wortlaute hinein mit unserem heutigen Gebot zusammenhängt. Eva lässt sich gelüsten nach dem, was Gott als nicht gut bezeichnet hat. Sie begehrt, was der himmlische Vater ihr aus Liebe vorenthält. Der Teufel hat es geschafft, Misstrauen gegen die Güte Gottes in ihr Herz zu sehen. In Evas Herz ertönt jetzt die Stimme, Gott meint es doch nicht gut mit dir. Gut vielleicht schon, aber doch nicht so gut, auf jeden Fall nicht gut genug. Es ist ja offenkundig, das Beste, eben die Frucht dieses Baumes, gönnt er dir nicht. Das Beste musst du dir selber holen, notfalls auch gegen Gott und sein Gebot. Die böse Saat ist in Sekundenschnelle aufgegangen und bringt schon wenige Augenblicke später ihre tödliche Frucht. Das ist die grundsätzliche Denkstruktur des in Sünde gefallenen Menschen, das Misstrauen gegen Gott, der Gedanke, Gott sucht nicht mein Bestes. Ein christlicher Psychologe schrieb dazu vor Jahren, alle nicht-medizinischen Probleme, mit denen Patienten in die Praxis kommen, Lebensprobleme, die letztlich jeder Mensch in unterschiedlichem Ausmaß durchmacht, entspringen dieser fest verwurzelten Struktur. Er meint damit diese Struktur des Misstrauens gegen Gott. Das Böse, das auch hinter unserer Neigung zu jedem Ungehorsam steht, basiert auf dem Verdacht, dass Gott doch nicht so gut ist. Gut schon, aber doch nicht gut genug für mich. Da und dort muss ich selbst noch nachbessern an der Güte Gottes. Gottes Schweigen in schweren Zeiten bestärkt unsere grundsätzlichen Zweifel an seiner Güte. Nicht unbedingt in unserem Kopf, da wissen wir von der Güte und Liebe Gottes als Kinder Gottes. Aber im Herzen oder im Bauch, da nagen die Zweifel, da sitzt das Misstrauen. Und von da kommt die innere Unruhe und der Unfriede. Seit dem Sündenfall führt diese Struktur des Misstrauens gegen Gott in uns ein hartnäckiges Eigenleben. Da stellen wir die wichtige Frage, aber die kann doch gar nicht mehr in uns herrschen, diese Struktur des Misstrauens. Ist die nicht mit Jesus gekreuzigt, diese Struktur des Misstrauens gegen Gott? Das stimmt schon. Aber nicht ganz. Ich will das Problem an einem Beispiel veranschaulichen. Stellen wir uns einen schönen Sandstrand vor. Kinder spielen mit einem kleinen Rechen, wie sie den oft beim Sandspielen dabei haben. Und mit diesem Rechen ziehen sie Strukturen in den Sand. Irgendwann gehen sie heim, den Rechen nehmen sie mit. Die Strukturen im Sand aber sind noch da. Der Teufel hat, als wir noch nicht zu Jesus gehört haben, seine Strukturen in unser Leben hineingebrannt und durch den Sündenfall grundsätzlich in jedes Leben. Nicht nur leicht hineingezogen, wie in Sand, wo der nächste Wasser, die nächste Flut kommt, dann sind sie wieder weg. Er hat sie eingebrannt, wie in Ton. Der Teufel musste raus. Jesus hat ihn vor die Tür gesetzt, als wir ihn aufgenommen haben. Aber die alten Strukturen sind noch da. Und diese Strukturen zu überwinden, ist nicht so einfach. Daran arbeitet Gott letztlich unser ganzes Leben lang. Am besten, denke ich, kann man das mit einer Struktur in Wachs vergleichen. Solange das Wachs weich ist, kann man Strukturen einprägen und dann auch wieder relativ mühelos glatt streichen. Wenn das Wachs aber hart geworden ist, dann geht das nicht mehr ohne weiteres. Das Wachs würde brechen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Das Wachs muss wieder erhitzt werden, erwärmt werden, dann wird es wieder weich. Dann kann die alte Prägung glatt gestrichen und etwas Neues eingeprägt werden. Das sind die Läuterungsgerichte Gottes in unserem Leben. Die kennen wir wahrscheinlich alle zur Genüge und ich sage hoffentlich, denn auch wenn sie im Moment schmerzlich und kaum erträglich sind, sie sind nicht schädlich, sondern heilsam. Gott braucht das, bestimmte Lebenssituationen, um uns praktisch wieder weich zu machen, damit er diese alten Strukturen ausmerzen, glattstreichen und seine Strukturen in uns hineinprägen kann. Und diese neuen Strukturen, liebe Geschwister, das sind die Strukturen des Vertrauens und der Freude. Gott hat uns zu einem Leben in Freude berufen. Zu einem Leben in einer so umfassenden und tiefen Freude, wie es die Welt nicht kennt. Zu einer Freude, die es nur in Jesus gibt. Nicht wie ich vor Jahren mal in einer frommen Zeitschrift gelesen habe, damit wir das Leben mit Jesus in vollen Zügen genießen können. Dazu brauchen wir Jesus nicht, da brauchen wir nur ein Wochenendticket bei der Bahn kaufen. Dann können wir das Leben wohl ziemlich sicher in vollen Zügen reichlich genießen. Nein, bei solchen Formulierungen hat natürlich der oberflächliche Weltgeist Einzug gehalten. Wer in der echten Jesus-Nachfolge steht und das Kreuz auf sich genommen hat, ohne dass es keine echte Jesus-Nachfolge gibt, der wird in der Regel das Leben, abgesehen vom Wochenendticket bei der Bahn, so einfach nicht in vollen Zügen genießen können. Dem hat der Herr manches an Lasten auferlegt. Manchmal so viel, dass ihm fast Hören und Sehen vergeht. Aber unter all diesen Lasten, mitten in allen Nöten und Anfechtungen, soll unser Herz von einem tiefen Frieden und einer echten Freude erfüllt sein. Jesus weiß. Jesus ist da und Jesus macht es gut. Wie aber wird diese Freude in unserem Leben zu einer tragenden und täglichen Wirklichkeit? Und zu einer Wirklichkeit, die auch dann noch trägt, wenn die Wogen drohen, über dem Kopf zusammenzuschlagen. Das können wir selber gar nicht machen. Wir würden ja gerne fester glauben. Aber wir stellen fest, glauben können, das liegt nicht in unserer Macht. Es kann nur Gott schenken. Und dazu führt er uns die schon genannten schweren Wege, wo wir mit allem eigenen Können und Wollen vollständig am Ende sind, wo wir gar keine andere Möglichkeit haben, als alles von ihm allein zu erbitten und zu erwarten, wo klar ist, wenn mein Misstrauen stimmen sollte und Gott ist nicht so gut, dann gehe ich jetzt mit Pauken und Trompeten unter. Und dann weist uns Gott auf sein Wort. Und für mich sind es immer wieder ganz besonders drei Bibelworte, die von ganz besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang. Zum Ersten, das wisst ihr, mein absoluter Lieblingsvers der Bibel, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten. Da muss man nicht mehr viel zu sagen, nur vor Augen haben sollen wir's. Und uns bei Bedarf mit beiden Händen, mit allen 10 Fingern fest in dieses Wort krallen, in Zeiten der Angst und der Not. Alle Dinge zum Besten. Und dann gibt uns Gott noch 2 atemberaubende Worte dazu. Das erste aus dem Alten Testament gehört sowieso zu den bekanntesten der Heiligen Schrift überhaupt. Aus Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und dazu der Vers aus dem gleichen Psalm, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang folgen. Die Kinder Gottes werden von Gottes Güte und von Gottes Wohltaten verfolgt. Merken wir den Zusammenhang mit dem Gebot. Was müssen wir noch begehren, wenn Gott uns alles Gute ganz ohne unser Begehren hinterherwirft? Und diese Aussage vom Psalm 23 wird im Neuen Testament von Jesus selbst bekräftigt, etwa Matthäus 6, Vers 33. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Gott wird uns nichts, gar nichts vorenthalten, was wir zum Leben brauchen. Und er sagt zufallen. Es wird uns zufallen, wir brauchen ihm nicht nachjagen, wir brauchen nicht begehren. Wir müssen nur warten, was Gott uns am Guten hinterherwirft. In dem Maße, in dem wir das begriffen haben, gibt es für irgendein misstrauisches Begehren keinen Platz mehr. Wir werden einfach nur noch überwältigt sein von der Liebe und der Güte Gottes. Unser Wollen und Begehren kommt hier ganz und völlig zur Ruhe im Willen Gottes und dann auch wieder in der Zusage des ersten Gebots, ich bin der Herr, dein Gott. Und dazu haben wir auch heute schon allen Grund und singen deshalb zum Schluss noch miteinander das Lied, Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt. Wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, dann habe ich begriffen, dass Gott sowieso das Beste gibt, das Beste will, das Beste tut und ich nicht mehr begehren muss. Amen.